Ja, John, vielen Dank dir für dieses Zeugnis. Die Worte, die ich heute lesen werde für die Predigt, ich glaube, die wirst du wahrscheinlich von der heutigen Taufe ganz tief verinnerlichen können. Und ich hoffe, dass die sich bei dir ganz tief einprägen. Wir wissen so ein bisschen um deinen Kampf darüber, vor Hunderten von Menschen zu stehen und sich zu Jesus zu bekennen, ein Zeugnis für ihn abzulegen, das ist nicht so einfach. Das kostet schon eine Überwindung. Aber das ist etwas ganz Besonderes, Lieben. Und wir sind froh, dass du auch diesen Schritt jetzt auch tust und sind froh, dieses Zeugnis auch zu hören vor der sichtbaren und vor der unsichtbaren Welt, wie wir das immer wieder sagen. Und ihr Lieben, ihr wart ja jetzt in den letzten Wochen öfters zusammen und habt ja viele Themen miteinander besprochen, viel durchgenommen, viel Bibel gelesen, einige Bibelverse, glaube ich, auswendig gelernt. Und ich möchte heute euch zwei Verse uns allen vorlesen, die uns als Grundlage für die Predigt dienen sollten. Und ich wünsche mir, dass ihr diese Verse auch auswendig lernt in eurem Leben. Und dass ihr die behaltet und dass sie euch begleiten mögen, jeden Tag aufs Neue, wenn ihr aufsteht, dass ihr das aussagen könnt. Das, was der Apostel Paulus mal ausgesprochen hat, und zwar in dem Römerbrief, Kapitel 1, Verse 16 und 17. Man nennt sie auch die sogenannten Reformationsverse, weil der Martin Luther dadurch so quasi eigentlich verstanden hat, worum es eigentlich geht, verstanden hat, wie er wirklich gerettet wird. Ich möchte uns mal vorlesen, diese Verse, Römer 1, Verse 16 und 17. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Ihr Lieben, das ist die Aussage, die ich mir so wünsche, dass ihr euch die verinnerlichen könnt, jeden Tag aufs Neue. Ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht. Alle, die daran glauben, die Juden zuerst und ebenso die Griechen, denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben in Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Es sind die Worte des Apostel Paulus, die er geschrieben hat an eine Gemeinde in Rom. Und er selber kannte die Leute nicht, zu denen er geschrieben hat. Die selber haben schon viel über ihn gehört. Er selber hat schon einiges über die Gläubigen dort in Rom erfahren. Aber er war selber noch nicht da. Er schreibt diesen Brief auf seiner dritten Missionsreise. In der gleichen Zeit hat er auch andere Briefe geschrieben, wie zum Beispiel die beiden Korintherbriefe. Und wenn man die Briefe vergleicht, dann merkt man sehr schnell, dass sie Ähnlichkeiten haben miteinander, ähnliche Aussagen. Denn das, was der Apostel Paulus in der Zeit durchmachen musste, wird deutlich in diesen Briefen. Und hier ist der Apostel Paulus oder äußert den großen Wunsch in diesem Brief, in den Versen vorher, sagt, ich will so gerne zu euch kommen. Nicht einfach so, denn ich habe, so wie er es beschreibt, in den Versen davor, ich bin euch ein Schuldner. Ich habe sozusagen eine Bringeschuld. Ich habe etwas bei mir, was ich unbedingt loswerden will. Und zwar bei euch dort in Rom. Ich trage etwas in mir, so einen kostbaren Schatz. Und diesen Schatz, den will ich unbedingt bei euch loswerden. Und deswegen möchte ich dahin kommen. Zu euch. Und dann kommen diese Verse. Sozusagen immer noch in der Einleitung zu diesem Brief. Und dann lesen wir plötzlich diese Aussage. Und eins fällt hier sofort auf in den Versen 16 bis 17. Das sind dreimal kommen hier die Worte denn vor. Und jedes Mal, wenn der Apostel Paulus diese Worte benutzt, denn, dann kommt etwas, was er unbedingt weitergeben möchte, damit die Leute es verstehen. Er möchte etwas begründen, was er vorher gesagt hat. Und sagt, das, was jetzt kommt, das hat Hand und Fuß. Das will ich euch erläutern und klar sagen und so mit Nachdruck und mit Begründung weitergeben. Und er beginnt den Vers 17, indem er sagt, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Ich habe mich gefragt, warum schämen sich Leute eigentlich? Warum habt ihr euch schon mal im Leben geschämt? Was war die Grundlage dafür? Häufig ist es ja dann, wenn wir merken, dass wir irgendwie anders sind als alle anderen um mich herum. Uns fällt auf, zum Beispiel äußerlich, irgendwie passe ich nicht hier rein. Irgendwie gucken mich Menschen komisch an, irgendwie passt was nicht. Vielleicht habe ich was anderes an, wie auch immer. Vielleicht habe ich mich anders irgendwie verhalten. Das kann auch ein Verhalten sein. Es kann sein, dass das meine Rede ist. Dass ich etwas erzähle, womit die Leute überhaupt nichts anfangen können. Alle anderen sind irgendwie dagegen und verstehen mich überhaupt nicht. Und das führt uns häufig dazu, dass wir uns anfangen zu schämen. Ich glaube, bei Paulus ging es vielleicht ähnlich dazu. Und zwar, Paulus merkte sehr schnell, das, was er hat und wovon er erzählt, das kommt bei den Menschen irgendwie nicht so an, wie er sich gedacht hat. Und das wird deutlich in den Briefen an die Korinther. Und da will ich mal kurz lesen. Und zwar beschreibt er das wie folgt. Wenn, als er anfing, von diesem Schatz, den er hat, weiter zu erzählen, da lesen wir in 1. Korintherbrief, Kapitel 1, Vers 22, 23 folgendes. Denn die Juden forderten Zeichen und die Griechen fragen nach Weisheit. Wir aber predigen den Gekreuzigten und dann ein Ärgernis für die Juden und den Griechen eine Torheit. Anders gesagt, die Juden forderten Wunder, die Griechen, die forderten kluge Argumente. Wir aber predigten eins, Jesus Christus. Und was verursachte das bei den Menschen? Die Juden empfanden das als eine Gotteslästerung und für die anderen Völker, stellvertretend die Griechen hier, für die war das anscheinend völliger Unsinn. Das hat Paulus empfunden. In dieser Situation befand er sich. Ein Hinweis vielleicht dafür, dass er vielleicht auch in diesem Kampf stand. Was tue ich da? Ich erzähle von der wunderbaren Botschaft von Christus und die Menschen, die reagieren mit Ablehnung, sagen, ich lästere Gott. Und die anderen sagen, das ist Unsinn. Dass er auch diesen Kampf plötzlich verspürte. Und in diesem Kampf, indem er immer wieder stand, sagt er, ich weiß, was die Leute erzählen, ich weiß, was die Juden sagen, ich weiß, wie die anderen Menschen das empfinden, die Botschaft des Evangeliums. Ich aber, ich schäme mich dessen nicht, was ich verkündige. Und ich fragte mich, warum nicht? Warum schämte er sich nicht? Weil er die Kraft der Botschaft persönlich verstanden hatte und erlebt hat. Die Kraft, die hinter der Botschaft steckte. Denn er selbst dachte sicherlich genau so. Für ihn war das auch vorher eine Gotteslästerung vielleicht. Konnte damit nichts anfangen. Das traf nicht sein persönliches Leben. Aber als er selber das Evangelium geschmeckt hat, plötzlich schämte er sich dafür nicht. Das Evangelium, wenn wir davon erzählen, wenn wir Zeugen davon, scheint es im ersten Moment häufig als etwas Schwaches. Auf dem ersten Moment klingt es manchmal unsinnig. Und ich las die Tage oder sah eine Skizze, die hat mich tief bewegt. Ich habe sie heute mitgebracht. Vielleicht kennt das einer oder andere, diese Skizze. Vielleicht hat man das irgendwo im Unterricht mal durchgenommen, vielleicht im Geschichtsunterricht, Kirchengeschichtsunterricht, ich weiß es nicht. Diese Zeichnung ist sehr alt. Sie ist datiert ungefähr wahrscheinlich fast 2000 Jahre alt. Diese Zeichnung wurde eingekritzt in eine Wand, und zwar in eine Ausbildungsstätte. Das war eine Ausbildungsstätte für römische Rekruten, Soldaten. Wir würden sagen, das war eine Ausbildungsarmee. Und dort hat man gefunden diese Skizze. Und wir lesen auf dieser Skizze: Alexamos Sebeteteon. Das heißt nichts anderes als Alexamonos betet seinen Gott an. Und wenn wir angucken die Skizze, dann kann man sagen, das ist die erste Karikatur, vielleicht christliche Karikatur, die wir sehen. Das haben die Menschen, die Soldaten um diesen Alexamonos gesehen. Alexamonos betet seinen Gott an. Da haben sie einen Menschen am Kreuz bezeichnet mit einem Eselskopf. Ganz schwach, unsinnig, ein dummes Tier. Und da ist jemand, der sich zu Jesus bekennt und betet ihn an. Auf den ersten Blick scheinbar eine schwache Botschaft. Ich habe mich so gefreut für diesen Alexamonos, dass es ihn gab, dass er das verkündigt hat. Und ich konnte mir vorstellen, er schämte sich nicht des Evangeliums. Warum nicht? Weil er das erlebt hat. Auch wenn er vielleicht schwach war. Und so sah sich Apostel Paulus auch. Ich bin ein schwacher Mensch. Und an anderer Stelle im zweiten Korintherbrief, wieder der Korintherbrief, den er gleichzeitig geschrieben hat wie dem Römerbrief, sagt er Folgendes: Wir allerdings sind, also 2. Korinther 4, Vers 7, wir allerdings sind für diesen kostbaren Schatz, der uns anvertraut ist, wie? Nur wie zerbrechliche Gefäße. Denn es soll deutlich werden, dass die alles überragende Kraft, die in unserem Leben wirksam ist, Gottes Kraft ist und nicht aus uns selbst kommt. Wir, wenn man uns anguckt, wir sind schwach, wie ein zerbrechliches Gefäß. Aber das, was Gott in uns hineingelegt hat, das, was Gott mit uns gemacht hat, das ist sowas Großes, sowas Großartiges. Das können wir uns gar nicht beschreiben. Und weil es so ist, deswegen schäme ich mich des Evangeliums nicht. Und dann kommen wir zurück zu den zwei Versen. Und dann kommt er wieder zum nächsten Denn. Er sagt, ich schäme mich des Evangeliums nicht. Und dann geht es hier weiter. Und dann beschreibt Paulus und sagt, was das Evangelium eigentlich wirkt. Warum er sich dessen nicht schämt. Und dann beschreibt er, wie das Evangelium wirkt. Und für wen das Evangelium wirkt. Was wirkt eigentlich das Evangelium? Und dann geht es los hier in Vers 16 mit dem nächsten Denn. Denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht. Die Kraft Gottes. Hier ist ein Wort gebraucht im Griechischen. Das kennen wir aus dem Deutschen. Unser deutsches Wort Dynamit kommt daraus. Die Dynamis, die Kraft. Das heißt, damals, in der damaligen Zeit, wenn man diesen Begriff benutzt hat, dann war das das stärkste Instrument, was etwas zerstören kann, zersprengen kann, wo sich nichts gegen wehren kann. Wenn man Dynamit gebraucht hat, dann hat man das wirklich zerstört. Nichts konnte dem standhalten. Und jetzt gebraucht Paulus an dieser Stelle und sagt, das Evangelium, das ist so eine Kraft. Eine Kraft, die etwas zersprengt. Diese Kraft hat ein Ziel, etwas zu zersprengen. Und was ist das? Und zwar lesen wir weiter, denn es ist eine Kraft Gottes, was wirkt sie? Die das selig macht. Andere Übersetzung sagt, zu retten. Gott benutzt diese Kraft, die alles zersprengt, mit einem Ziel, zur Rettung aller Menschen. Wenn wir an dieser Stelle von selig machen und von Rettung sprechen, dann ist es wichtig, an dieser Stelle uns die Frage zu stellen, ja, wovon denn? Wovon soll das Evangelium uns retten? Wovon soll es uns denn frei machen? Was ist es auf der Welt, was uns so stark hier ist in uns, was zerbrochen werden kann, was sonst niemand kaputt machen kann? Und an dieser Stelle könnten wir sehr lange stehen bleiben und das sehr von Anfang der Bibel bis zum Schluss erörtern. Aber ich möchte es einfach zusammenfassen und sagen, bevor soll es retten, vor der drohenden Verurteilung Gottes, vor dem drohenden Gericht Gottes, was über uns alle Menschen steht. Und das beschreibt der Apostel weiter in dem Römerbrief, dass wir allesamt vor Gott, so wie wir leben, verurteilt sind und eigentlich verloren gehen. Und die Bibel beschönigt da nichts und benutzt solche Worte wie Verdammnis. Wir Menschen, wenn wir so leben, wie wir sind, gehen in die Verdammnis. Wir gehen verloren. Jesus selbst benutzt dieses Wort Hölle. Wir gehen dahin. Und nichts auf der Welt kann uns da aufhalten. Wir können nicht sagen, irgendein Weg wird schon geben, um aus dieser Verurteilung rauszukommen. Nein, es gibt keinen Weg, sagt Gott, gibt es nicht. Es kann nur etwas da sein, was so eine Kraft ist, was dieses zersprengen kann und die Rettung geben. Und dann sagt Paulus, die gibt es. Das ist die Kraft des Evangeliums, was uns selig macht. Und so etwas ist das Evangelium, die Rettung vor dem Gericht Gottes, die Rettung vor der Verdammnis, vor der wir alle stehen, alle Menschen. Und dann geht es weiter und die Frage, natürlich kommt sie sofort bei uns. Ja, und wie wirkt diese Kraft? Wie wirkt diese Kraft für uns Menschen? Und dann gibt hier der Apostel die nächste Antwort. Und er geht weiter. In Vers 17 lesen wir, denn darin, also in dem Evangelium, denn darin wird offenbar die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben in Glauben, wie geschrieben steht und weiter, der Gerechte wird aus Glauben leben. Wieder dieses Denn. Denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit. Dieses Offenbaren an dieser Stelle meint nicht nur einfach informieren, dass Gott uns einfach eine Information gibt, wie das geht, sondern das Offenbaren zeigt hier ganz klar das Handeln Gottes. Gott handelt, Gott tut etwas, und zwar etwas in den Menschen, die das hören und für sich annehmen. Da geschieht etwas. Da geschieht in den Herzen eine Offenbarung. Das Evangelium öffnet plötzlich die Tür. Es verschafft uns sozusagen einen Zugang zu einem Schatz. Und dieser Schatz ist die Gerechtigkeit Gottes. Das Evangelium bringt uns in Kontakt mit etwas. Es schenkt uns etwas, was uns rettet. Es schenkt uns etwas, womit wir uns nie mehr vor Gottes Zorn fürchten müssen. Und was ist dieses Geschenk? Was offenbart uns das Evangelium? Das lasen wir, die Gerechtigkeit Gottes. Und das ist, ihr Lieben, nicht etwas, was wir uns plötzlich verdienen, dass wir sagen, ich muss vor dem gerechten Gott bestehen, ich muss etwas erfüllen, damit die Gerechtigkeit Gottes in mir zum Zuge kommt. Ich muss den Katalog erfüllen, Punkt 1, 2, 3, 4, 5, vielleicht 10, vielleicht 100, vielleicht 500 Sachen, 600.000 Sachen. Nein, hier geschieht etwas anderes. Wie kann ich vor Gott bestehen, indem Gott uns seine Gerechtigkeit schenkt. Und wie tut Gott das? Wie schenkt Gott uns seine Gerechtigkeit? Und das beschreibt der Apostel Paulus etwas weiter in dem gleichen Brief. Und ich lese uns diese Verse, Römer 3, ab Vers 22. Ich rede aber, sagt Paulus, von der Gerechtigkeit Gottes, die er bekommen hat, die er sich nicht verdient hat, die hat er bekommen. Und hier heißt das, ich rede aber von der Gerechtigkeit Gottes vor Gott, die da kommt, wie? Durch den Glauben an Jesus Christus zu allen, die da glauben. Das ist, denn es ist hier kein Unterschied. Sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Und Vers 24, und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Und hier merken wir, hier kommt Christus ganz deutlich plötzlich in Vorschein. Wie bekommen wir die Gerechtigkeit Gottes, ihr Lieben? Wie habt ihr die Gerechtigkeit Gottes bekommen? Hat irgendeiner von euch die verdient? Ihr Lieben, wie lange seid ihr schon am Leben? Ich hab vergessen, wie alt ihr seid, aber da sind einige Jahrzehnten. Habt ihr euch die Gerechtigkeit Gottes verdient in diesen über 70 Jahren wahrscheinlich? Einige von euch sind 16, ich weiß nicht, ob 15, ich weiß es gar nicht, ob jemand 15 ist, 16. Habt ihr es geschafft, irgendwie was zu tun in eurem Leben, wo ihr sagt, das wird Gott bestehen? Nein, ne? Und wisst ihr, warum ihr bestehen werdet vor Gott? Weil Gott Christus geschenkt hat, weil es Christus gibt. Was hat Gott gemacht? Er hat Christus genommen und hat gesagt, ihr lieben Leute, da ist Christus, der ist rein. Und die Gerechtigkeit, die dieser Christus gewirkt hat, der vollkommen war, der hier auf Erden gelebt hat, ohne Schuld, ohne Sünde, nichts gemacht hat, und er zum Vater gesagt hat, lieber Vater, all das, was die Menschheit gemacht hat, soll auf meinen Schultern liegen. Ich will es tragen. Bestrafe mich. Ich will ans Kreuz dafür. Ich will dafür leiden. Ich will dafür sterben. Das hat Christus gemacht. Und was macht Gott dann? Und Gott sagt, dann will ich denjenigen, der das in Anspruch nimmt, der dich, meinen Sohn, annimmt, dann sehe ich den durch meinen Sohn und schenke ihm dadurch die Gerechtigkeit, die von mir gilt. Denn sonst wird es kein Mensch bestehen, außer durch Jesus Christus. Das ist die Gerechtigkeit Gottes, ihr Lieben. Die kommt durch Jesus Christus und wird geschenkt. Es wird uns gegeben, ohne Verdienst. Was müssen wir denn dafür tun? Für wen gilt das? Dann sagt er ja auch, er geht weiter und beschreibt, für wen gilt denn diese Gerechtigkeit, die vor Gott gilt? Für wen ist das denn? Und wir lesen nochmal in die Verse, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht. Und dann steht hier alle. Es macht selig und rettet alle, die daran glauben. Ihr Lieben, das Glauben ist, das heißt, dieses Geschenk, was Gott gibt, einfach in Anspruch nehmen, dass es für mich gilt. Und wenn ich das tue, für mich annehme, diesen Sohn als Rettung, als Lösegeld für diese Rettung annehme, dann gilt das aus Glauben. Und hier heißt es dann weiter, dieser Begriff in Vers 17 lesen wir, welche kommt aus Glauben in Glauben. Ja, da merken wir, von Glauben in Glauben. Und hier will der Apostel sagen, und alles, was danach folgt in deinem Leben, von A bis Z, von Anfang bis zum Ende, geschieht alles aus Glauben. Solange wir hier auf Erden leben, geschieht alles aus Glauben. Das ist uns geschenkt. Und wenn wir das annehmen, dann gilt das für uns. Bis wir unseren letzten Atemzug hier auf Erden gemacht haben, leben wir aus Glauben zu Glauben. Und dann gehen wir über in Schauen. So beschreibt das uns auch die Bibel. Ich möchte abschließen mit einer Geschichte, die ich die Tage gelesen habe. Eine Geschichte von einem König, von einem italienischen König. Umberto hieß der, Umberto der Erste. Und in seinem Reich gab es ein Gefängnis, wo Leute natürlich saßen, die etwas verbrochen haben. Und so saß auch einer in diesem Gefängnis, der auch was getan hat. Es wird nicht beschrieben, was. Aber ihm tat es leid, das, was er gemacht hat. Und er wusste, seine Strafe soll lebenslänglich gelten. Er wird in diesem Gefängnis für immer bleiben. Und er dachte, ich verfasse doch vielleicht ein Gnadengesuch. Und er schrieb einen Brief an den Justizminister des Königs und bat um Vergebung und Gnade. Der Justizminister bekam diesen Brief und er las ihn. Und er prüfte den Fall hin und her und kam zu einem Entschluss, er kann nichts machen. Und er machte ein öffentliches Papier und schrieb Folgendes drauf. Vielleicht projizierst du das. Und da hieß es auf diesem Brief, ganz einfacher Satz, Gnade unmöglich, im Gefängnis zu belassen. Und um das zu begläubigen, musste dieser Brief und dieser Fall noch einmal zum König, dass er seinen Stempel darunter setzt. Und dieser Brief kam zu dem König. Und der König las diesen Brief. Der war so tief betroffen von dem Mann, der im Gefängnis war und was er alles so versucht hat, um Gnade zu bekommen und zu erflehen. Der König las diesen Satz, bat dann um einen Stift. Er nahm diesen Stift und machte zwei Striche in diesen Satz. Und der Satz klang anders. Er strich das eine Komma durch und setzte das Komma und versetzte das Komma um ein Wort. Und plötzlich bekam dieser Satz eine ganz andere Bedeutung. Und dann hieß es plötzlich, Gnade unmöglich im Gefängnis zu belassen. Der König durch seine souveräne Entscheidung versetzte das Komma in diesem Satz. Das Verschieben des Kommas war eine souveräne Hoheitsakt des Königs. Dieser Hoheitsakt machte aus einem Verurteilten einen freien Mann. Das konnte nur der König machen. Ihr Lieben, das, was ihr seid hier, ist eine souveräne Entscheidung Gottes gewesen, die euch aus eurem Leben, wie John, du es heute beschrieben hast, was sinnlos erscheint und ohne irgendein Ziel, wie auch immer, ja, und du hast dich gewandt an Gott und jeder einzelne von uns. Und Gott schenkte uns etwas aus seiner souveränen Entscheidung. Er verschob das Komma und hat uns Gnade geschenkt. Und dieses Komma, das klingt so einfach hier. Dieses Komma kostete Gott sehr viel. Dieses Komma kostete Gott seinen einzigen Sohn. Jesus kostete das Leben, damit es möglich ist, das Komma in unserem Leben zu verschieben und uns das Leben zu schenken. Deswegen stehen wir heute hier, deswegen steht ihr hier, um euch für diesen Herrn zu bekennen, öffentlich und zu sagen, ich schäme mich des Evangeliums nicht, ich schäme mich der Botschaft nicht, die ich heute vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt verkündige. Jesus ist mein Herr, Jesus hat mein Leben verändert und das will ich bezeugen vor allen. Und ich will zeigen den Menschen allen, bei mir gilt die Gerechtigkeit Gottes und das ist ein Zeichen vielleicht, ganz deutlich, die weißen Kleider sind nicht angezogen, weil die alle so liebe und nette Menschen sind, ja? Sondern weil die Gerechtigkeit Gottes ihnen geschenkt worden ist, weil sie es in Anspruch genommen haben. Und die wissen, die kommen nicht in die Verdammnis, weil Jesus für sie gestorben ist. Und das wünsche ich allen, die heute hier sind. Möge das heute für uns eine Predigt sein des Evangeliums. Und wenn du das heute nicht hast, lass dich heute ansprechen, durch dieses Zeugnis des Evangeliums heute. Gott möchte uns heute schenken, das Leben. Möge Gott uns dabei segnen. Amen.